Ja, liebe Geschwister, ich möchte heute Morgen eine Woche zurückgehen von der Einleitung her. Unser Bruder Martin, er hat uns auf den Hügel Golgatha geführt in Gedanken. Und ich finde es bezeichnend in dieser Frage von diesem letzten Lied, das wir gehört haben, wo es im ersten Vers, ich kann es nur dem Sinn nach jetzt wiedergeben, heißt, drei Kreuze stehen auf dem Hügel. Und die Frage ist, was ist geschehen? Was ist da geschehen? Was war da los? Gut, wir sind alle so weit geschult, dass wir wissen, was geschehen ist. Aber ist dieses, was wir wissen, wirklich so begreiflich? Wenn wir eine Woche zurückschauen, ist nur eine Woche, 7 Tage, da hat es noch ganz anders ausgeschaut. Mit diesem Herrn Jesus, ich sage mal von meiner Warte aus, Herrn Jesus. Da haben nicht alle hergerufen, aber kommen wir gleich noch drauf. Aber da hat es noch anders ausgeschaut. Wir wollen einen Abschnitt lesen vom Geschehen her, das diesem Sonntag ja auch den Namen gegeben hat, Palmsonntag. Das hat mit Palmen zu tun. Und das wird uns beschrieben in Matthäus Kapitel 21, 1 bis 11 möchte ich lesen. Also zeitlich eine Woche vor diesem Hügel Golgatha. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin, das Füllen, und legten Kleider darauf und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Martin, würdest du das Lied anspielen? Dankeschön. Jetzt könnte man fragen, sind wir nicht ein bisschen in der Zeit verkommen? Habt ihr das erkannt, das Lied? In der Regel singen wir das nicht um diese Jahreszeit. In der Regel singen wir das in der Adventszeit. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Aber wenn wir dieses Palmsonntaggeschehen einmal betrachten und auch verheißungsmäßig, was hier vom Propheten angekündigt wird, dann sehen wir, das ist ja tatsächlich eine adventliche Haltung, die hier im Volk war. Der König kommt. Das ist Adventshaltung. Keine Angst, ich mache jetzt keine Adventspredigt, aber die Adventshaltung, wollen wir nicht ausklammern. Es heißt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Und dann heißt es im zweiten Vers, dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir im Psalmen ermuntern meinen Sinn. Was wir in diesem Adventslied natürlich vom Charakter her hören, das ist, der König kommt. Und hier haben wir natürlich auch eine Antwort auf das Kommen des Königs. Die Frage ist, wie soll ich dich empfangen? Und das Adventslied macht dann weiter natürlich auch vorausblickend schon, ich möchte mit meinem ganzen Leben diesen König für mich in Anspruch nehmen, unter seine Herrschaft treten und in seinen Heilsbereich kommen. Aber wie war das damals? Eine Woche vor dem Kreuz. Der König kommt. Hier erfüllt sich tatsächlich die Adventszeit. Auch gerade in der prophetischen Dimension. Der König kommt. Der König schreitet, oder nein, reitet, muss man hier besser sagen, durchs Tor. Was war in der Menge los? Hosianna haben sie gerufen. Ein Jubelruf, so würden wir es verstehen. Aber letztlich macht dieser Ruf etwas anderes deutlich und der führt uns in Richtung dessen, was wir in der Einleitung schon vorausblickend von diesem Standpunkt aus wahrgenommen haben. Hosianna heißt nicht Halleluja. Halleluja heißt, preiset den Herrn. Der König kommt, das wäre doch ein Ruf gewesen. Aber ich denke, diese Menge ruft hier schon prophetisch etwas aus, was sie noch gar nicht in der Dimension begriffen haben, was es bedeutet. Hosianna heißt, Herr, hilf, Herr, erbarm du dich. Es passt irgendwie nicht. Dass der König kommt, das war offensichtlich und doch nicht offensichtlich. Nun, er war angekündigt, hunderte, tausende Jahre zuvor schon durch die Propheten. Der Messias wird kommen, der Gesalbte wird kommen, der König wird kommen. Und er wird im Grunde eine neue Ordnung bringen. Er wird Heil bringen. Er wird ja Segen bringen. Und der König in Israel, der hatte ein charakteristisches Reittier. Für uns hört sich das ja ein bisschen komisch an, ja, ein Esel, ein König auf dem Esel. Der Esel ist bei uns so abgewertet. Der Esel, man muss besser sagen, ein Maultier, der war ein königliches Reittier. Das sehen wir im Alten Testament schon. Also der Esel war nichts Abgewertetes, wie wir heute es sehen würden. Wenn der König kam, er ist auf dem Maultier geritten. Für sie war das im Grunde schon das Symbol des Königs. Und dann nehmen sie ihre Kleider, sie ja, schneiden Palmwedel ab, legen es auf die Straße, dass dieser König, der auf dem Maultier einzieht und da einreitet, nicht auf dem Straßenstaub kommen muss. Heute hat man rote Teppiche. Damals haben sie es nicht gehabt mit dem roten Teppich, wenn der König kommt, sondern sie haben ihre Kleider genommen, ehrfürchtig vor diesem König die Kleider niedergelegt, dass er nicht durch den Staub kommen muss, sondern in Pracht, in Glanz und Herrlichkeit kommen darf. Aber die Frage ist, und jetzt sind wir wieder im Gesamt, Blick auf das Geschehen, haben sie wirklich kapiert, was da geschehen ist? Waren es nicht eher doch Mitläufer, wenn da 20, 50, 100 anfangen, Hosianna zu rufen und da ist was los, die Menge kommt zusammen, dann werden es immer mehr, die wollen auch schauen, was ist und sie lassen sich von diesem, ich sage es jetzt doch mal, Jubel, der da war, trotz diesem etwas irritierenden Herr, erbarm dich Ruf, diesem Jubel, der da war, vielleicht haben sie das auf sich bezogen. Herr, erbarm dich, Herr, hilf uns durch diesen König. Aber sie haben sich anstecken lassen. Nur haben sie in ihm wirklich diesen König gesehen? Wenn wir den Text anschauen, dann hören wir heraus, dass die Frage dennoch gestellt wird, wer ist dieser? Trotz den ganzen Rufen, trotz dem äußeren Bild, das er abgegeben hat. Wer ist dieser? Und was noch geschehen ist, in dieser Antwort, die Menge aber sagte, Vers 11, das ist Jesus, das stimmt, der Prophet, man kann auch sagen, er ist uns alles, König, Priester und Prophet. Aber sie sehen in ihm jetzt nur einen Propheten. Sie bereiten ihm den Weg wie einem König, aber letztlich sehen sie nur einen weiteren der alttestamentlichen Propheten, die im Grunde schon im Vorfeld des Herrn auch gewirkt haben. Also sie sehen nicht mit dem tiefsten Innersten den, der wirklich kommt. Und sie verstehen nicht, wie er kommt. Und das möchte ich heute Morgen etwas beleuchten für uns, dass wir zuerst einmal schauen, der verheißene König, wer ist dieser von der Verheißung her? Wir haben es ja hier aufgrund der Aussage der Propheten, dass in Vers 4 gesagt wird, das aber ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da spricht. Hier werden die Propheten im Grunde zusammengepackt. Man kann Jesaja dazu nehmen, man kann Sacharja dazu nehmen. Ich komme gleich auf die Verse noch zu sprechen. Und wir werden in dieser Aussage zurückgeführt in die Verheißung Gottes, dass er einen senden wird, der Regent ist, der im Grunde König ist, der Gesalbte ist, der Heiland ist, der Messias ist. Wir können noch viele weitere Aspekte dieses einen, den der Herr senden wird, den der Vater senden wird, aufleuchten lassen. Was ist denn für eine Verheißung gegeben? Schauen wir mal rüber in Jesaja Kapitel 62, Vers 11. Jesaja 62, 11. Und wenn wir jetzt die Umstände anblicken noch, dann muss man sagen, gut, bei Jesaja sind wir schon ein bisschen weiter, aber seit dem Sündenfall ist diese Welt ja nicht mehr die schönste aller Welten, die beste aller Welten, sondern sie ist durch den Sündenfall im Grunde zerstört, von der guten Schöpfungsseite Gottes her. Und diese Zerstörung, dieses Desolate hat immer mehr zugenommen. Wir sehen ja schon, nach der Vertreibung aus dem Paradies, der erste Todesfall war ein Mord. Und dann geht es mit Mord und Totschlag weiter. Und die Menschen haben sich anfangs schon an eine Hilfe gewandt, an den lebendigen Gott und einen Lichtschimmer erwartet von ihm. Die Verheißung war gegeben, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das haben manche festgehalten, diese Verheißung in der adventlichen Erwartung. Wann wird er kommen? Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel, in die Geschichte der Welt hineinschauen, dann sehen wir die desolaten Zustände, sie sind immer da gewesen. Und manchmal war es dunkler und finsterer in der Welt, und manchmal hat man ein bisschen mehr Optimismus, mehr Lichtblicke gehabt, aber das ist bis heute so. Wir sehnen uns nach Veränderung der Zeit, dass man ein bisschen mehr Licht wieder bekommt. Wenn man die Nachrichten liest, scheint es eher dunkler zu werden, zumindest von den Auflagen, die jetzt wieder geplant werden, noch härterer Lockdown und andere Dinge. Ja. Es wird immer wieder solche Zustände geben und dann die Sehnsucht nach einem, der Hilfe bringt. Und das war in Israel nicht anders. Und dann wird er angekündigt, der Hilfe bringt. Es wird einer kommen. Und da heißt es in 62, Vers 11, siehe, also da heißt es wieder, macht die Augen weit auf. Liebes Volk Israel, ihr steckt in der Finsternis, ihr steckt in der Not. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde. Also das soll rundum laufen, was jetzt an Wichtigen kommt, sagt der Tochter Zion, freue dich, können wir da auch wieder adventlich hineinhören, siehe, dein Heil kommt. Und siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Also das ist der Triumph des Königs. Er wird hier als das Heil benannt, der wird kommen. Und jetzt sehen wir wieder ins Neue Testament hinein und schauen auf den Herrn Jesus. Und da heißt es im Neuen Testament, Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden gesund gemacht. Er vermehrt das Brot, er läuft übers Wasser. Sie fragen sich, wer ist dieser, dass Wind und Wellen ihm gehorsam sind? Siehe, dein Heil kommt. Der König kommt. Das ist angekündigt. Das war die Erwartungshaltung im Volk. Stellen wir uns nochmal Israel vor, zur Zeit Jesu, von den Römern okkupiert. Die Römer hatten die eigentliche Herrschaft im Land. Ein paar Königsvasallen gab es schon. Aber letztlich auch die Prokuratoren, die das Verwalterische getätigt haben, alle vom Kaiser in Rom abhängig. Aufstände gab es im Volk, Pseudomessiasse, solche, die schon zuhauf gekommen sind, gesagt haben, wir sind die Heilsbringer, wir sind die Heilsträger, wir sind die Erfüllung dieser alttestamentlichen Verheißungen, wir schaffen das. Und dann war immer Schwert da. Immer Kampf da, immer Krieg da, die Finsternis ist nicht gewichen. Die Erwartungshaltung im Gegenteil noch mehr gesteigert. Wann wird der eine kommen? Der eine, wie in Sacharja beschrieben hat, in Kapitel 9, Vers 9. Jetzt kommt diese Stelle, die hier auch mit zitiert wird, in dem Predigtext, den wir vorher gehört haben. Sacharja 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Zion oder Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter, ist er demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist der Messias, der kommen soll, angekündigte hunderte Jahre schon zuvor, dass er kommen wird. Und die Erwartungshaltung war groß, was dieser noch tun wird, für den Einzelnen, wie für das ganze Land, wie für die ganze Welt. Bleiben wir einfach beim Jesaja nochmals. Da hören wir in wunderbaren Voraussagen, wenn dieser König kommt und sein Reich aufbaut, dann wird es am Ende der Tage etwas Wunderbares sein. Jesaja Kapitel 2. Da steht jetzt nicht der König im Vordergrund, sondern das, was dieser König bewirkt in seiner Regentschaft. Und diese Verheißung haben die Menschen damals im Herzen gehabt. Die Propheten waren ja diejenigen, die das Wort Gottes weitergegeben hat. Und Gott hat Verheißung gegeben. Und hier diese wunderbare Verheißung, Jesaja 2, Abvers 2. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn, Zion, Jerusalem, festgegründet stehen, an der Spitze der Berge wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Jetzt war Rom das Zentrum, wenn wir zur Zeit Jesu wieder gehen. Und da auf den sieben Hügeln Roms, auf einem sicher der Kaiserpalast, und alles strömt nach Rom und Jerusalem, Provinzstadt letztlich, von ein paar aufrührerischen Juden. Und jetzt bei diesen Juden die Erwartungshaltung, wenn unser Messias kommt, dann wird's anders. Dann wird's gewaltig anders. Da haben wir doch die Verheißung. Die Heiden werden zu uns strömen, aber nicht mehr als Beherrscher, nicht mehr als Despoten, sondern die Herrschaft geht von unserem König aus. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden. Also die Römer, die Legionen, Soldaten, weg mit diesen Schwertern, die werden umgeschmiedet zu Pflugscharen. Jetzt wird das Land blühen und erblühen. Der Ackerbau wird vorangetrieben werden und alles wird satt werden, alles wird gesättigt werden und in Harmonie miteinander leben. ihre Speere zu Rebmessern, und kein Volk wird gegen das andere Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und deshalb die Motivationsaussage in Vers 5 noch: Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn, bis dieser König kommt. Ja, so eine Motivation kann auch schnell verloren gehen. Jetzt kommen die äußeren Umstände wieder, und was ist mit diesem Komm, o Haus Jakobs, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wir sehen nach dieser Prophetie, wie Israel immer wieder durch Höhen und Tiefen gegangen ist, an Gott schier verzweifelt ist und an den Verheißungen auch genagt haben. Stimmt das wirklich und wann wird er kommen? Viele hunderte Jahre Wartezeit zu warten, immer noch nicht da, der König. Aber jetzt stehen wir in der Zeit, gehen wir wieder rüber ins Neue Testament, wo plötzlich alles anders wird. Da tritt ein Zimmermannssohn aus Nazareth auf und er erfüllt manche dieser Aussagen. Und sie fangen an zu fragen, ist der dieser? Oder wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Könnte das nicht dieser sein? Einer, der ihn angekündigt hat und sehr deutlich angekündigt hat, das war Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer doch zu diesem Herrn Jesus Christus gesagt? Die Bibel spricht von Johannes dem Täufer, Matthäus 11, Vers 11. Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Interessante Aussage. Keiner bedeutender, weil er der Wegweiser auf diesen König gewesen ist. Was macht Johannes, der Täufer? Er zeigt auf diesen Jesus Christus, Johannes 1, Vers 36, als er da ihm begegnet. Und er sagt, seht, das ist euer König. Sagt er das? Nein. Das ist etwas, was auch er prophetisch ausgesprochen hat, aber noch nicht in der Tiefe kapiert hat. Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Eine schönere Aussage wäre doch gewesen, seht, das ist der die Römer rausschmeißt. Seht, das ist der jetzt die Herrschaft aufnimmt. Seht, das ist der im Grunde die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden lässt, der den Laden hier aufräumt, der Frieden bringt und alles strömt zu uns. Das wäre ein König. Aber Johannes spricht prophetisch. Er ist der letzte alttestamentliche Prophet in diesem Sinn. Seht, das ist Gottes Opferlamm. Und das ist etwas, was Israel nicht sehen wollte. Wir haben Jesaja 53 auch, das Gottesknechtslied. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Ja, wenn das der König ist, dass er uns die Krankheiten abnimmt, die Schmerzen auf sich nimmt und dann Frieden schafft, aber dass er selber die Schmerzen in diesem Sinn erleiden und erfahren muss, dass er selber zum Opfer kommen wird, das haben sie nicht kapiert und nicht verstanden. Was ist denn das auch für eine Vorstellung von einem König? Das passt nicht. Johannes der Täufer, er kommt ins Zweifeln. In Matthäus 11, Vers 2 bis 6, wir wollen den Abschnitt auch lesen. Matthäus 11, 2 bis 6, da kommt Johannes in die Krise. Statt der Königsherrschaft unter diesem Jesus Christus sieht er das Gefängnis. Unverständlich eigentlich. Da muss er ihn ankündigen als den, der kommen wird. Und statt dass der kommt, jetzt wirklich Hilfe im Umfeld einmal so offensichtlich schafft, landet Johannes im Gefängnis. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger. Jetzt sagt er, jetzt müssen wir noch mal prüfen. habe ich mich wirklich vertan in meiner Optik, diesen als den König von Israel zu identifizieren, als den, der verheißen ist. Und er ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also, so wie du handelst, könnte es sein, aber meine Erwartungen an dein Handeln sind doch ganz anders. Vielleicht kennen wir diesen Gedanken auch. Natürlich wissen wir jetzt als Christen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Aber gibt es nicht auch diese Momente, hat er wirklich alles im Griff? Sitzt er wirklich so im Regimente, dass mein Leben geordnet ist, in seiner Hoheitsgewalt ist, dann müsste es doch anders sein. Da müssten die Umstände was anderes sprechen in meinem Leben. Statt dass ich da krank und depressiv und elend bin und in die wirtschaftliche Ebene mit hineingerissen bin, die sich vielleicht entwickelt, da müsste doch etwas anderes sein, wenn ich zu einem König gehöre, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Bist du derjenige oder sollen wir auf einen anderen warten? Oder habe ich mich doch ein bisschen getäuscht in der Vorstellung, dass er doch nicht so allmächtig ist? Solche Gedanken wagen wir kaum zuzulassen, aber wenn wir auf unseren Herzensgrund einmal schauen, mögen nicht solche Zweifel auch da erwachsen und aufstehen und sie erheben? Bist du wirklich so groß? Warum? Hiob musste das auch schon fragen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, ihnen, den Jüngern, die Johannes gesandt hat, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Also das, was ihr hört von den Leuten und seht bei den Leuten. Und Jesus fasst das zusammen. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Da wartet der Johannes in einem dunklen Gefängnisloch auf den Tod und er wartet auf den König. Bist du derjenige? Jetzt müsste doch dieser König einmal auftauchen. Ich denke, wir haben vorhin diesen Vers gehört aus Sacharja 9, Vers 9. Jesus Christus nimmt genau hier auf das Wort Gottes Bezug. Was Johannes bekommt, ist natürlich, dass er die Sicht haben darf, das, was im Land geschieht, ist das, was sich in der Verheißung prophetisch angekündigt hat und nun erfüllt. Was wurde dem Sacharja gesagt? Du Tochter Zion, freue dich sehr, siehe, dein König kommt zu dir. Und da müssen wir auch Jesaja 9, Vers 5 bis 6 hineinnehmen, wo es heißt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt wunderbarer Rat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und die Herrschaft wird groß und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und sein Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Das wäre jetzt die schöne Antwort gewesen, aber was er bekommt, ist Jesaja 61, Vers 1. Da heißt es, frei zitiert nach der Luther-Übersetzung, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Also die Verheißung, die Jesaja gegeben hat, ja, und Johannes im Blick hatte, ich sitze im Gefängnis und jetzt soll der König kommen. Das wäre doch der wunderbare Ratgeber, der Gott hält, der ewig Vater und die ganze Herrschaft, sie wird kein Ende nehmen. Das sind solche Verse, die dann tragen und die wir in der Erwartung des Herzens haben. Der Herr Jesus, er blendet jetzt aber den Blick auch auf seine Herrschaft, aber in einer anderen Art und Weise zuerst einmal. Er zeigt, ich bin gesandt, zu verkündigen die Botschaft Gottes und das zu unterstreichen mit diesem Heil, das im Einzelnen geschieht. Blinde, nicht alle, die zu ihm kommen, werden geheilt. Lahme, nicht alle, die Einzelnen erfahren Hilfe. Und zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Das ist die Botschaft, die Johannes vom Herrn Jesus Christus im Grunde durch diese Hinführung auf die Verheißung des Jesajas bekommt. Letztlich gibt es kein Ja und kein Nein. Das wäre natürlich etwas gewesen, wenn Johannes fragt, bist du derjenige oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Herr Jesus hätte gesagt, ich bin's, brauchst nimmer warten. Dann hätte er in die Zweifel hineinrutschen können, ja, wenn's du bist, warum erfüllt sich dieses Große alles nicht? Und wenn er gesagt hätte, nein, dann wäre sein ganzes Lebenswerk gescheitert. Und was macht der Herr Jesus? Er führt zum Wort, aber er versucht, dem Johannes deutlich zu machen, welche Erwartungssicht hast du auf den König? Hast du im Grunde den ganzen Blick Gottes oder nur deine eigene Vorstellung mit einem Teilbereich des Wortes Gottes? Und was Johannes eben nicht sieht und was diese Leute nicht sehen, ist, dass dieser eine König Jesus Christus, der Messias, der kommen wird, in unterschiedlicher Art wahrgenommen werden wird. Zum einen als das Opferlamm, das den Weg ans Kreuz geht, und zum anderen er dennoch König ist, der wiederkommen wird und dann in einem zweiten diese Königsherrschaft, von der Jesaja 2, wir haben es gehört, gesprochen hat, aufrichten wird. Das ist nur ein bisschen eine Zusammenfassung des Geschehens, was hier in der Bewegung des Volkes war und bei den Jüngern ja nicht anders. Was haben die Jünger erwartet? Schaut mal, kurz vorher, wir haben als Predigtext diesen Einzug als König in Jerusalem, wo sie ihn im Grunde als König gehuldigt haben, gelesen. Aber im kurzen Vorfeld lesen wir auch von den Jüngern noch, wie sie im Grunde diesen König erwarten. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die richtige Stelle aufgeschrieben habe. Ja, Matthäus 9 ist nur ein bisschen zeitlich eher, aber was haben Sie für eine Erwartungshaltung gehabt? Der König ist da, das geht ja los mit der Bergpredigt. Wisst ihr, wenn wir heute einen König haben, das sehen wir bei der Windsor-Liesel da in England, Queen Elizabeth, ja, die macht das nur noch formell. Aber die Regierungserklärung, da ist sie dabei und die Königin gibt die Regierungserklärung praktisch, was Parlament letztlich macht, ab. Aber so beim echten König muss eine Regierungserklärung kommen. Und das ist auch bei dem, was in der Bergpredigt geschieht in Matthäus, das ist die Regierungserklärung des Königs. Er spricht im Grunde von seinem Reich und von den Regeln seines Reiches. Hier spricht der König zu den Jüngern und erklärt ihnen die Regeln seines Reiches. Darum ist die Bergpredigt gar nicht für die Welt. Also Partei Bibeltreuer Christen, die war, glaube ich, jetzt nicht aufgestellt, aber du kannst mit der Bergpredigt keine Staatspolitik machen in diesem Sinne, weil die Bergpredigt ist Königsherrschaftsregierungserklärung des Reiches Gottes und nicht der Reiche der Welt. Und die Jünger, aber sie haben sich irdisch verstanden, in dieses Königstum eingebettet zu werden. Und da eben in Kapitel 9, Vers 35, da kommen sie ins Streiten. Jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig habe. 9, 35. Nee, irgendwie habe ich es falsch aufgeschrieben. Ich sage gleich, was ich meine. Ah ja, Kapitel 20, entschuldigt. Wir gingen von der Regierungserklärung aus und die Jünger haben immer wieder verstanden, das wird ein irdisches Reich und das baut er auf. Und jetzt kommen sie sogar in Streit. Das ist kurz vor dem Passionsgeschehen in Kapitel 20, Vers 20. Da heißt es, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, vor dem König, um etwas von ihm zu erbitten. Das ist, vor dem König darf ich mich niederschmeißen und darf meinen Wunsch äußern. Was ist ihr Wunsch? Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken, sitzen soll in deinem Reich. Also, ich will Außenminister werden und ich will Innenminister werden in deinem Reich. Das wollte die Mutter. Aber die Söhne waren wahrscheinlich auch eins mit. Wenn die Mutter bittet, kommt es vielleicht noch mal besser rüber. Aber wir sehen diese Erwartungshaltung, um das geht es mir. Was erwarte ich von diesem König? Und jetzt kommen wir wieder ins Geschehen von diesem Palmsonntag. Das war die Haltung im Volk. Sie wissen um den, der kommt. Und sie haben eine große Erwartung. Und sie jubeln, jetzt muss dieser kommen, der uns in unserer Vorstellung, wie er handeln muss, alle Wünsche erfüllen muss. Dann setzt er seinen Außenminister ein, seinen Innenminister, Schwerter werden zu Pflugscharen und die Speere zu Rebmessern und alles andere. Jetzt endlich. Und dann kann man wohl rufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber schaut, ein bisschen ein Vorbehalt bleibt doch. Sie rufen, aber letztlich sind sie sich nicht im Klaren. Sie haben eine Vermutung, es könnte der sein. Aber letztlich bleibt der Zweifel. Die rufen, die diesem König wirklich huldigen, sie sehen ihn in der Erfüllung auf dem Maultier einreiten. Sie schmeißen ihre Kleider auf den Boden, dass er nicht durch den Dreck muss. Sie sind doch in der Frage, wer ist dieser? Er ist ein Prophet. Sie erwarten Großes von ihm und denken zu klein. Ist das nicht manchmal auch meine Glaubenshaltung? Ich erwarte Großes von ihm, aber ich denke zu klein. Ich denke, dass er so handeln muss, wie ich es will. Und wenn er es nicht tut, bin ich enttäuscht und denke, hat er einen schlechten Plan gemacht? Ich hätte einen besseren, bessere Vorstellungen. Sie denken zu klein, sie denken auch nicht, dass der Weg zur Krone übers Kreuz geht. Das wollen sie sich nicht vorstellen. Und das ist im Grunde der Punkt, in dem, dass ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dass die Stimmung kippt bezüglich diesem. Und jetzt kommen wir wieder auf die Einleitung. Wir haben vorhin gehört, wie drei Kreuze auf Golgatha stehen. Wie konnte das geschehen? Wie konnte die Menge im Grunde, die jetzt noch gejubelt hat, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, plötzlich ein paar Tage später rufen, kreuzige ihn. Ist die gleiche Menge mit dabei. Vielleicht gibt es eine Schnittmenge, die Schnittmenge ist groß, aber dann eine kleine Gruppe auch, die es kapiert hat. Aber die große Menge ruft, kreuzige ihn. Und wir stehen natürlich immer bei denen, die sagen, wir haben es kapiert. Natürlich würden wir jetzt nicht rufen, kreuzige ihn. Aber ist es nicht auch manchmal in meiner Vorstellung, dass ich enttäuscht bin von ihm, dass er eben nicht den Weg geht, den ich mir vorgestellt habe. Und das mich manchmal schier irre werden lässt. Ich schreie nicht, kreuzige ihn. Aber ich kapiere ihn nicht mehr. Nur wenn er der wirkliche König ist, muss ich ihn kapiert haben. Ist nicht so, dass ich dem König, der absolut alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, dass ich ihm vertrauen kann in allen seinen Führungen, auch wenn ich sie nicht verstehe? Untertan zu sein unter einem König heißt zu akzeptieren den Weg, den er geht und den er führt und den er leitet. bei allem Nichtverständnis. Und so werden wir hingeführt in diesem, dass wir zu dem Blick kommen, wie es John Stott einmal gesagt hat, ein englischer Theologe, dass diese Spannung, dass Jesus Christus der Herr ist, aber eben in diesem, dass er kommen wird, sein Reich aufzubauen und dass sein Reich schon da ist, aber in einer anderen sichtbaren Form, dass er das zusammenfasst, John Stott, und sagt, diese Spannung wird im ersten Vers des 110. Psalmes sehr gut zusammengefasst. Ein Vers, der sowohl von Jesus als auch von anderen Verfassern des Neuen Testaments zitiert wurde. Und jetzt bringt John Stott den Vers aus Psalm 110, wo es heißt: Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe, bis du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Das ist natürlich wieder ein Vers, der die Herrschaft zum Tragen bringt. Aber jetzt schreibt John Stott, innerhalb dieses einen Verses wird der Messias sowohl als derjenige dargestellt, der zu Rechten Gottes regiert, als auch, jetzt muss ich gucken, wo geht's weiter da, als derjenige, der auf die endgültige Vernichtung seiner Feinde wartet. Wie kriegen wir das zusammen? Ist Jesus der Herr oder ist es Satan? Regiert Jesus über seine Feinde oder wartet er darauf, dass sie kapitulieren? Die einzige Möglichkeit als Antwort auf diese Frage lautet beides. Wir müssen zwischen dem unterscheiden, was de jure, also rechtmäßig, und was de facto, also tatsächlich ist. De jure ist Jesus Christus der Herr, da Gott ihn auf den höchsten Platz erhoben hat. De facto regiert jedoch Satan, da er sich bisher noch nicht geschlagen gibt oder noch nicht endgültig vernichtet worden ist. Und für die Leute damals war es, wie wenn der Satan jetzt gewinnen würde. Für die, die dem Herrn nachgefolgt sind. Jetzt wird er überliefert in die Hand des Feindes. Und alle Aussagen und alle Hoffnungen sind zunichte gemacht. Aber wie heißt es? De jure sitzt er schon auf dem Platz. Jesus ist schon der Sieger. Ich habe das in einer Wochenbibelstunde einmal gehabt, wo der Herr Jesus ja am Kreuze noch sagt, es ist vollbracht. Nicht erst nach seinem Tod, sondern noch, wo er am Kreuz gelitten hat, da war schon der Sieg vorhanden. Also im Kreuz schon der Sieg. Und das möchte ich uns mitgeben. Die Leute haben erst gewartet, wir wollen es erst sehen und dann glauben wir. Aber wir dürfen glauben und sehen werden wir später. Glauben dürfen wir, der Herr Jesus ist jetzt schon der Sieger, der König meines Lebens. Unter seiner Herrschaft darf ich mich beugen in allem. Und dann werde ich schauen. Und das wünsche ich uns, gerade in den schwierig werdenderen Zeiten. Die werden nicht einfacher. Dass wir hier nicht aus dem Blick verlieren, dass regiert wird. Dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass der Herr Jesus mein, dein, unser König ist. Und dass wir es wirklich mit freudigem Herzen tun. Diesem König beuge ich meine Knie aus freien Stücken und sage, weil du der Herr bist, will ich vertrauen, dass du mich, dass du uns im Miteinander durchbringst. Dir sei alle Ehre und aller Ruhm. Und dann ist nicht heute Halleluja und morgen kreuzige ihn, sondern dann ist ein Vertrauen in allen Führungen durch diese Zeit. Du bist Sieger und bleibst Sieger. In dieser Welt und in meinem Leben, da möge der Herr dich und mich und uns segnen und zubereiten. Der Herr kommt, das ist Advent. Der König ist aber auch schon da, ist auch Advent. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Sieger von Golgatha bist und dass wir uns in deinen Sieg gründen dürfen. Und Herr, wir singen so viele Lieder vom Königstum, aber letztlich muss ich mich da auch schuldig bekennen. Wie oft singe ich von dir als dem König und heuchle doch, weil ich nicht im tiefsten Vertrauen auf deine Regierungsfähigkeit und Gewalt hoffe.
Ach Herr, erbarm du dich da über mich und über uns, dass wir uns da nicht beirren lassen in den Umständen, sondern dass wir im tiefsten Vertrauen, nicht im Misstrauen, sondern Vertrauen, uns in dir gründen. Du machst's gut. Du führst durch diese Zeit hindurch zur Herrlichkeit. Und eines Tages müssen wir nicht mehr wie im Vater unser beten, dein Reich komme, sondern wir sind angelangt in deinem Reich. Aber Herr, dein Reich ist auch jetzt schon in deiner Gemeinde hier gegeben, weil du hier in unserer Mitte der König bist, der das Sagen hat, der die Geschicke hält. Lass doch deine Königsherrschaft bei uns sichtbar werden, dass wir wirklich, wie es in der Bergpredigt anklingt, unter dieser guten Ordnung deines Königreiches leben im Miteinander und einen Kontrast bilden zu dieser vergehenden Welt, die einen anderen König erwartet. Herr, der wird der Gegenchristus sein. Da bewahre uns davor, dass wir uns einen König nach unserer Vorstellung suchen, wie es Israel damals getan hat, als Saul gewollt worden ist, weil er äußerlich ein überragender Kopf war. Aber Herr Jesus Christus, wir wollen mit geistlichen Augen auf dich schauen und dir treu bleiben. Behüte und bewahre du die Deinen. Amen.